This is the
Unternehmer-Jam Session.
Cooler Business Podcast buchstabiert man UJS. Mit dieser Line angelehnt an Cool Savage. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und das ist die erste von drei Geburtstagsfolgen. Unternehmer Jam Session ist am 23.09. 3 Jahre jung geworden. Und das möchte ich mit euch feiern. Zunächst aber erstmal recht herzlichen Dank an all die Zuhörenden, die hier regelmäßig, sporadisch, beim Joggen, unter der Dusche, beim Autofahren, beim Arbeiten, wo auch immer, diesen Podcast hören. Vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich, schon gar nicht in der heutigen Zeit, sich Podcast-Formate anzuhören, wo die durchschnittliche Spielzeit über 1 Stunde ist. Also vielen, vielen Dank. Wenn ihr mir noch einen Riesengefallen tun wollen würdet und es noch nicht getan habt, dann abonniert doch bitte diesen Podcast. Schreibt eine Bewertung, teilt diesen Podcast. All das kostet euch nichts, außer ein bisschen Zeit in Anspruch zu nehmen. Uns hilft es aber wahnsinnig dabei, mehr Reichweite zu bekommen. Und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir, dass die Impulse und Messages meiner Gäste in die unternehmerische Landschaft hinausgetragen werden. Und an all diejenigen, die schon zu Gast hier in diesem Podcast waren, die sich ans Mikro gesetzt haben, die die Zeit auf sich genommen haben, die sich vorbereitet haben. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also vielen, vielen Dank an all die wundervollen Menschen. Ihr macht wirklich Unternehmer-Jam-Session zu dem, was es ist. Und es werden auch noch viele weitere wundervolle Menschen kommen. Es ist ja schon einiges noch geplant, Podcast-Folgen schon aufgenommen. Das wird noch richtig, richtig geil und bleibt richtig, richtig geil. Für diesen Geburtstag habe ich mir 2 Dinge überlegt. Zum einen wird es am 14.11. im Voyage in Kassel eine Live-Veranstaltung geben. Das soll der Auftakt zu einer Networking-Veranstaltungsreihe werden. Nennt sich Beats and Business bei Unternehmer Jam Session. Kommt dann regelmäßig, wie immer auch regelmäßig definiert ist, habe ich für mich noch gar nicht so definiert. Auf jeden Fall am 14.11. werden wir im Voyage in Kassel den 3-jährigen Geburtstag von Unternehmer Jam Session noch mal einmal zelebrieren und feiern. Es wird eine Live-Podcast-Aufnahme geben, es wird Live-Musik geben, es ist für Essen und Trinken gesorgt, es wird Impulsvorträge geben. Im Fokus steht aber tatsächlich das Zusammenkommen, das Networking und einfach gemeinsam eine richtig coole Zeit zu verbringen. Und in den nächsten 3 Wochen wird es, hatte ich schon gesagt, 3 spezielle Folgen geben. Ich habe mir 8 Menschen eingeladen. Wir haben mal die Seiten getauscht. Ich werde interviewt. Und das Format ist quasi 3 Fragen in 23 Minuten. Es gibt eine Ausnahme mit meinem Patenkind Julian, der auch zuvor hier sein Schülerpraktikum absolviert hat. Nicht hier beim Podcast, sondern bei der BEX Unternehmerberatung. Und als letzte Amtshandlung sozusagen haben wir eine Podcast-Folge gemeinsam aufgenommen. Die könnt ihr dann in 2 Wochen hören. Ansonsten waren am Start Mackie Berlin Nuts, Rapper seines Zeichens, Rüdiger Keilberg, Therapeut, Heilpraktiker Kai, guter Freund von mir, Wegbegleiter auf diverse Hip-Hop-Konzerte und ehemaliger Mitarbeiter bei Immergrün. Tobias Große, mein jetziger Geschäftspartner, ist am Start. Timo Marschall, ehemaliger Podcaster, Netzwerkpartner. Christian Holzhausen, Freund, Netzwerkpartner, immer noch Podcaster. Irgendjemand habe ich vergessen? Ach, Marc, klar. Hi. Marc natürlich auch am Start, Audio-Engineer.
Ich habe 3 Fragen mitgebracht. So gut vorbereitet, wie ich bin, habe ich 3 Fragen mitgebracht. Und ich würde einfach direkt mal mit der ersten reinstarten, ja? Und zwar, die erste Frage ist, gibt es eine Entscheidung in deinem Leben, die du im Nachhinein als die beste deines Lebens bezeichnen würdest?
Boah.
Ganz was Leichtes zum Einstieg.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Könnte ich natürlich jetzt ein riesen Fass aufmachen. Erstmal finde ich es grundsätzlich gut, Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, jede getroffene Entscheidung ist erstmal eine gute Entscheidung, weil man eine Entscheidung getroffen hat. Man kann ja nicht entscheiden. Ne? Also wenn man selber die Entscheidung nicht trifft, übernimmt wer anders das. Und dann dann wird eine Entscheidung getroffen. Deswegen finde ich es immer erstmal gut, eine Entscheidung zu treffen. Und ich formuliere, ja?
Bist du denn Fan von spontanen Entscheidungen oder eher von Nacht drüber schlafen und dann eine Entscheidung treffen?
Nee, ich bin manchmal leider vielleicht an der Stelle ein Fan von
spontan
entscheiden. Mhm. Und sehr aus der Intuition, Emotion raus. Ist, glaube ich, logisch, wenn man spontan entscheidet, weil dann denkt man nicht so drüber nach. Ich versuche es mal andersrum zu beantworten. Erstmal würde ich sagen, ich bereue wirklich keine Entscheidung. Mhm. Also das habe ich früher tatsächlich gemacht, dass ich Entscheidungen bereut habe. Ich habe einfach Perspektivwechsel vorgenommen und dann einfach gesagt, pass mal auf, zu dem damaligen Zeitpunkt war es für mich die beste Alternative. Deswegen habe ich die Entscheidung so gewählt. Ich hatte keine anderen Informationen, die ich heute habe. Das ist ja immer mit welchen Informationen blickt man auf eine alte Entscheidung zurück. Und von daher würde ich erstmal sagen, ich bereue keine Entscheidung. Und als die beste Entscheidung, das ist echt so schwierig, weil ich würde jetzt erstmal spontan dazu tendieren, immer das Letzte zu nehmen, wofür ich mich entschieden habe, auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Ist auf jeden Fall, weil das ja auch dazu geführt hat, dass ich überhaupt den Perspektivwechsel vorgenommen habe und zu sagen, hey, pass mal auf, für mich gibt es eigentlich keine schlechten Entscheidungen. Ich würde jetzt aber mich trotzdem, ich bin ja auch ein lebender Widerspruch, Leute, die mich kennen, auch in wenigen Sekunden, die Entscheidung, Vater zu werden.
Ah, schön. Ja. Das ist
für mich die beste Entscheidung.
Mega. Wie alt ist dein Kind?
8.
8. Okay.
Ich bin ja Spätvater geworden. Hm. Das finde ich auch ein spannendes Thema tatsächlich. Hm. Ist es gut, so spät Vater zu werden? Also jetzt wertfrei gesagt. Für mich kann ich sagen, ja. Also für mich ist es total gut, so spät Vater geworden zu sein, weil ich konnte vorher viel ausleben, was mit dem Kind wahrscheinlich nicht so gewesen wäre. Und ich glaube auch für Ella ist es besser, weil als sie geboren wurde, kurz danach habe ich mich ja auf den Weg gemacht der Persönlichkeitsentwicklung. Sie war mit Sicherheit ein maßgeblicher Anteil dafür, dass ich für mich gesagt habe, okay, Verantwortungsübernahme für andere auch mal ganz gut jetzt.
Ja.
Und das hat ja dann viel von einem zum anderen geführt.
Boah, voll
das wäre vielleicht auch früher eingetreten, das ist jetzt immer dieses, ne, was wäre wenn. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sich so ausleben kann, war für mich zumindest sehr gut.
Cool. Boah, sehr schöne Antwort. Ja.
Ja, danke.
Cool. Gerne.
Gerne.
Dann kommen wir direkt zu Frage Nummer 2. Was wolltest du als Kind denn immer mal werden und warum?
Ja, jetzt kommt erstmal wieder die für viele immer traurige Antwort. Ich kann mich ja nicht dran erinnern, alles was bis zum 10. Lebensjahr war. Also nur ganz bruchstückhaft kann ich mich dran erinnern. Ich weiß, dass ich mal Cowboy werden wollte. Das war unter 10 auf jeden Fall, weil da gibt's auch noch Fotos, wie ich im Kindergarten mit Cowboy-Hut und so weiter rumlaufe. Western hat mich sehr lange fasziniert. Also ich habe sehr, sehr gerne Western
geschaut. Weißt du, was dich daran fasziniert hat?
Könnte man jetzt vielleicht sagen, auch mit dem Freiheitsgefühl zusammen, weite Prärie, Cowboys, haben ja so ein
einfach auf dem Pferd in die Prärie, weit rauslaufen, in den Horizont.
Sonnenuntergänge und so. Also habe ich jetzt damals nicht so bewusst wahrgenommen, Sonnenuntergänge und so. Aber könnte man vielleicht damit verbinden, dass mich das schon immer fasziniert hat. Und dann hatte ich ganz lange Zeit tatsächlich überhaupt gar nicht so ein Bild davon, was ich gerne werden wollen würde. Stuntman war mal zwischendurch, weil ich Colt Sievers mochte.
Ach, witzig.
Die Serie, also ein Colt für alle Fälle.
Ja.
Und dann hatte ich wirklich ganz lange kein Bild. Ich wusste eher, was ich nicht werden wollte. Ich hatte sehr schnell ein Bild davon, dass ich nicht irgendwie im Büro sitzen möchte. Was ein bisschen seltsam ist, weil ich ja dann angefangen habe, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, wo ja viel drauf hinausläuft,
dass man im Büro sitzt.
Ja. Aber da war schon immer das Thema. Ich habe mich immer gefragt, was machen diese ganzen Leute in so einem Büro? Also die sitzen da 8 Stunden. Was macht man den ganzen Tag? Also jetzt gar nicht auf bestimmte Menschen gemünzt. Einfach immer gedacht, was kann man da so 8 Stunden in so einem Büro machen?
Mhm. Ja.
Also das wusste ich irgendwie, aber ich hatte kein konkretes Bild. Ich war immer sehr geleitet von den Momenten und sehr darauf angewiesen, würde ich fast sagen, dass mich Leute mitgenommen haben. Weil ganz viele Dinge, die entstanden sind, sind ja gar nicht primär aus mir heraus entstanden, weil ich als erster die Initialzündung beispielsweise gegeben habe, lass uns mal Hip-Hop-Partys veranstalten. Es waren meistens irgendwelche anderen. Sven in dem Fall war, glaube ich, derjenige, der gesagt hat, hey, wollen wir nicht mal eine Party sommern? Ich so, ja klar, geil, mal, lass machen. Also ich war dann immer sofort dabei. Aber
spontane Entscheidung.
Spontane Entscheidung, geil. Aber es brauchte immer jemanden, der irgendwie, ich sag mal, vorausgegangen ist. Das war übrigens auch der Schritt in die Selbstständigkeit als Berater.
Das wollte ich dich nämlich jetzt auch fragen.
Da war es auch so, dass Arndt, liebe Grüße, damals gesagt hat, mit dem ich zusammen bei Initiat in dem Unternehmen gearbeitet habe, gesagt hat, pass mal auf, wir können es auch zusammen selbstständig machen, hast du da nicht Bock drauf? Mhm. Ich so, ja klar, geil, cool, lass machen. Und dann hat sich so ergeben, dass er in ein anderes Anstellungsverhältnis gekommen ist, was auch völlig okay war. Mhm. Und dann habe ich schon alleine durchgezogen. Aber die Initialzündung war da auch tatsächlich eher so, pass mal auf, wollen wir uns nicht zusammen selbstständig machen? Oder, hey, du hast da so viel zu erzählen, könntest du dich einen Podcast machen? War auch eine Initialzündung. Von wem anders?
Ja.
Von Silke, um genau zu sagen, okay. Zumindest maßgeblich oder es entstand relativ zeitgleich. Aber ich gebe ihr mal an der Stelle die Props, weil es tatsächlich auch so war, dass sie gesagt hat, hey, kannst du auch einen Podcast machen. Also ich brauchte immer...
Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich habe auch oft das Gefühl gehabt in der Vergangenheit, dass ich tendenziell weniger Entscheidungen getroffen habe, sondern eher mich so ein bisschen mit auf den Weg begeben habe zu etwas, weil sich eine Situation ergeben hat, weil jemand nachher etwas gefragt hat und man dann halt bejaht hat und etwas angenommen hat für sich.
Ja.
Ich fand es dann immer schwierig zu differenzieren, was aus eigenem Interesse entstanden ist und was vielleicht so ein bisschen fremdgeleitet entstanden ist.
Ja.
So, gab es die Situation bei dir auch, dass du dachtest, mache ich das jetzt wirklich, weil ich da für brenne oder mache ich das, weil mich jemand vielleicht unterbewusst davon überzeugt hat, etwas zu tun?
Also ich formuliere es mal aus zwei Sichtweisen oder aus zwei Zeitsichtweisen, formuliere es mal so. Also damals, als ich mich immer dazu entschieden habe, das zu machen, habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und ich habe es einfach gemacht, auch in dem damaligen Glauben, dass ich das wirklich geil finde. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das so ist, sonst hätte ich keine Hip-Hop-Partys veranstaltet. Ich liebe Hip-Hop.
Macht ja hundertprozentig Sinn.
Die Musik. Und ich liebe es auch, Unternehmer zu unterstützen. Jetzt in der Reflexion, weil ich mich ja sehr viele, oder seitdem ich angefangen habe, diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, reflektiere ich ja sehr viel und hinterfrage viel. Und was auch dadurch getriggert ist, was ich zwangsweise auch tue, weil ich ja am Buch schreibe und auch überlege, was könnten coole Podcast-Themen sein. Und in dem Zuge schaue ich immer, wieso unter gewissen Umständen sowas gemacht, weil ich vertrete auch so, würde ich das jetzt nicht machen? Ich glaube, manchmal muss man auch einfach nicht so viel hinterfragen. Also Rüdiger, mein Therapeut, der hat auch manchmal gesagt, ja, am Ende des Tages ist es jetzt scheißegal, warum du das damals so und so gemacht hast. Ne? Also warum immer wieder drüber nachdenken?
Ja.
Aber ich beschäftige mich tatsächlich dabei, also A, weil ich auch ein Interesse dran habe. Und ich habe ja jetzt, das hatte ich im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen, weil ich auch das Buch von Stephanie Stahl gelesen habe, Ein Kind in dir muss Heimat finden, wo es ja stark um Glaubenssätze geht und die Schutzstrategien, die daraus entstehen, ist es tatsächlich der alleinige Antrieb gewesen, die Leidenschaft, bestimmte Dinge zu tun oder was steht eigentlich tiefer dahinter oder was steckt tiefergehend dahinter, ne? Bestimmter Glaubenssatz, weil es ist, glaube ich, nicht einfach so, dass man in der Selbstständigkeit landet und andere halt nicht in der Selbstständigkeit landen. Und das ist jetzt völlig wertfrei gesagt. Das eine ist nicht besser als das andere. Stecken vielleicht andere Glaubenssätze dahinter. Und ich bin der Auffassung, dass ich schon so Themen hatte aus der Kindheit heraus, ich wurde nicht gesehen, ich konnte nicht so sein, wie ich wollte, ich bin nichts wert. Das hat sich so ein bisschen in mir, oder was heißt ein bisschen, das hat sich in mir verfestigt, bin ich ja gerade am Aufarbeiten auch. Und daraus haben sich, meine ich, Status jetzt, zum Zeitpunkt dieser Aufgabe, bestimmte Schutzstrategien ergeben, die unter anderem vielleicht auch dazu geführt haben, okay, ich gehe jetzt bewusst nicht den Weg, den alle anderen gehen. Ne? Vielleicht auch aus so einer Trotzhaltung heraus, du willst, dass ich mich anpasse, jetzt passe ich mich ja recht nicht an. Ne? Das ist sehr aus dem inneren Kind herausgesprochen. Das ist eine sehr kindliche Entscheidung, so eine Trotzreaktion. Ist ja nicht eine erwachsene Reaktion. Das könnte etwas sein, dass ich, weil wenn man jetzt mal zurückdenkt, und ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber ich habe schon immer mich eher für Dinge interessiert, die nicht Mainstream waren. Ne, ich habe angefangen, Basketball zu spielen. Da war Basketball jetzt nicht so big, wie es heutzutage ist.
In Deutschland also vor allen Dingen.
In Deutschland. Also, ja. Also nicht, dass das jetzt toll ist, ne, aber will nur mit drauf hinaus. Ich habe mir scheinbar bewusst immer irgendwas gesucht, was jetzt nicht so der Norm entspricht, was so ein bisschen anders ist. Ich war auch das sage ich jetzt nicht um so, hey, was für eine Weitsicht. Ja, nee, aber ich war auch schon Michael Jordan-Fan, als noch nicht in Deutschland alle Michael Jordan-Fans waren. Da waren alle noch Magic Johnson und Larry Bird-Fans. Und ich habe dann in meiner Bubble, damaligen Bubble, so der erste, der so Jordans und so getragen. Also nicht, dass das jetzt irgendwie besonders cool ist. Ich wollte damit nur sagen, ich habe mir schon scheinbar immer irgendwelche Sachen gesucht, die nicht so Mainstream waren. Und es hat mich aber auch fasziniert, ne, auch in die Hip-Hop-Kultur einzusteigen, die ja damals gerade im Aufkommen war. Ich war ja tief in der Techno-Kultur drin, also in der Elektro-Techno-Kultur, die damals aufgekommen ist.
Spannend.
Und mich hat es immer gelangweilt, zu so Mainstream-Veranstaltungen zu gehen. Ne, vielleicht könnte man jetzt auch wieder sagen, im Mainstream fällt man nicht so stark auf. Ne? Vielleicht ist es ein Bedürfnis von mir, tatsächlich gesehen zu werden, weil ich ja das Bedürfnis habe, ich werde nicht gesehen. Und das ist natürlich in einer kleinen Gruppe, wenn man was Besonderes tut, wertfrei jetzt wieder gesagt, einfach vielleicht auch aufzufallen. Und was ich auch vorhin schon zu dir gesagt habe, könnte man jetzt noch weitergehen, es gibt ja auch einen Grund, warum es mir so ein Bedürfnis ist, andere Menschen ins Licht zu bringen. Ne, auch mit dem Podcast betone ich. Oder ich erzähle auch immer, warum ich damals aufgelegt habe. Ich habe ja keine DJ-Skills jetzt in dem Sinne. Ich wollte Musik spielen, die ich geil finde. Und ich möchte gerne, dass andere in den Genuss kommen, wenn sie denn wollen, auch diese Musik
zu hören. Ja, dass die Musik gehört wird. Ne?
Ja, jetzt nicht so, weil ich sagen muss, ja, die Artists schaffen das nicht allein, die brauchen mich jetzt. Es ist mir ein Bedürfnis. Ja. Aber vielleicht ist es auch, hatte ich auch vorhin, das ist auch so eine These im Moment noch von mir, aber vielleicht auch so ein Schutzbedürfnis von mir selber. Ich will mich nicht selber ins Rampenlicht drängen, weil ich wieder Angst vor Ablehnung habe oder jetzt verbal gesprochen Schläge, was ich ja damals aus der Kindheit nicht nur verbal kannte. Wenn ich mich da ins Licht rücke und hoffe vielleicht unterbewusst, wenn ich die ins Licht rücke, dann ziehen die mich so ein bisschen mit, weil es ist ja auch schon fast paradox, wie sehr ich mich weigere, auf Social Media irgendwas zu posten. Ne? Ich meine, du machst es ja mittlerweile schon so, du schickst mir die Sachen und sagst, lade bitte einfach nur hoch. Und selbst das ist, wenn ich da im falschen, manchmal, wenn ich im richtigen Moment bin, dann mache ich das halt einfach, aber ich merke halt wirklich, ich blockiere da wie so ein bisschen. Wenn ich mich dahinter, ich habe auch manchmal für mich jetzt nur gesprochen, total gute Ideen, was ich posten könnte. Aber ich mache es dann halt einfach nicht, weil vielleicht ist da wieder die Angst vor Ablehnung, wie reagieren da andere drauf und rücke ich mich jetzt zu sehr ins Licht, weil ich habe ja gelernt, ist ja eigentlich gar nicht so gut.
Gar nicht so gut, ja, ich verstehe es.
Ist jetzt ein bisschen Thesen, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Frage wir gekommen sind. Aber welche Entscheidung, ne?
Genau.
Genau, weil ich mich jetzt aktuell so ein bisschen hinterfrage, was ist eigentlich der Grund dafür, warum ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe. Gar nicht, um zu sagen, es war eine gute oder schlechte Entscheidung, sondern nur, um besser zu verstehen, wie tick ich denn?
Ja, also wir waren jetzt sogar gerade eher beim, was wolltest du als Kind mal werden?
Ach ja, stimmt.
Das war so die initiale Frage jetzt gerade. Was ich dazu noch hatte ist, aber das ist ja quasi ein Muskel, den man ja auch trainieren kann, also in die andere Richtung quasi ummünzen könnte, ne?
Absolut, ja.
Ja, das heißt, durch das wiederholte Machen, also einfach hochladen, wirklich so ganz stumpf und nicht mal immer in Momenten, in denen man in denen nicht dieser innere Kritiker wieder hochkommt, der sagt so, ey, mach das jetzt nicht, weil das könnte XY bedeuten, das dann einfach zu tun und zu merken, hey, das Resultat ist einfach entweder neutral oder positiv. Bestenfalls natürlich. Mhm. Ich meine, der negative Aspekt, den darf man nie außer Acht lassen. Es kann natürlich auch passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist sehr gering. Mhm. So, vor allem, wenn man es gut macht
am Ende. Ja.
Und das machst du ja eigentlich.
Ja, danke. Mhm. Da steckt mit Sicherheit noch was anderes dahinter, was mir jetzt gerade einfällt, wo du das gesagt hast mit den positiven, negativen Effekten. Ich bin ja schon sehr auf Anerkennung aus.
Mhm.
Und sage ich auch immer, ist mir immer wichtiger als Geld verdienen. Ne? Mhm. Kann man ja auch gucken, was steckt da für ein Glaubenssatz hinter. Aber Anerkennung ist mir extrem wichtig, weil ich sie auch in der Kindheit scheinbar nicht so bekommen habe. Ne? Es hängt ja oft zusammen, ich werde nicht gesehen, ich bin nichts wert, ich bekomme die Anerkennung nicht für das, was ich gern tun möchte, bekomme ich nicht die Anerkennung. Das ist ja so ein offensichtlicher Glaubenssatz von mir.
Mhm.
Und vielleicht hält es mich zurück zu posten, weil ich dann sehe, es liken nur 5. Und dann kriege ich nicht die Anerkennung. Ah. Weil ich habe dir ja auch erzählt, ne, ich gucke schon gar nicht mehr, was wie oft der Podcast gehört wird oder so.
Ja.
Weil ich ja sage, ich möchte mich nicht mehr vergleichen. Ich halte auch nichts vom Vergleich. Ich mache mich aber trotzdem nicht frei davon, dass es mich trotzdem treffen würde, wenn ich jetzt feststelle, im Verhältnis, was ich ja selber setze, das bin ich ja, der das Verhältnis setzt. Das ist ja gar kein anderer.
Hm. Ne? Ja, verstehe ich.
Und da ist ja offensichtlich noch einen Glaubenssatz, den ich erstmal auflösen muss, um aus dieser Schutzstrategie und Stephanie Stahl nennt es ja eine Schatzstrategie zu kommen, um dann zu sagen, hey, ich poste jetzt. Und dann auch sehe, hey, es passiert ja gar nichts. Ich hatte jetzt ein super cooles Learning, das habe ich gerade in dem Podcast schon erzählt, den wir vorher aufgenommen haben, dass ich etwas gepostet habe. Da hatte ich wieder diesen Moment, weil ich total im Flow drinne war, dachte Post, total schnell runtergeschrieben und habe da auf einmal Feedback drauf bekommen, womit ich nicht gerechnet habe.
Mhm.
Es war jetzt kein sonderlich positives Feedback, war aber auch kein negatives. Ne? Ich wurde jetzt nicht verbal oder so angegangen. Es war schon so, ne, kann man sich die andere Podcast-Folge nochmal zu anhören, dass gesagt wurde, hey, warum postest du sowas? Das ist ja total missverständlich und das ist ja auch null motivierend und spricht da nicht Neid heraus. Also ich habe ja selber ein Kalenderblatt von Lars Ahmed gepostet und derjenige, der es gelesen hat, der mir das Feedback gegeben hat, hatte da Neid drinne gesehen in dem in dieser Aussage und hat da gesagt, ja, wenn du das postest, könnte man ja jetzt daraus lesen, dass du genau diesen Neidfaktor hat. Und da fand ich jetzt für mich persönlich, für mich wirklich ein Erfolgserlebnis, wie ich damit umgegangen bin. Weil früher hätte mich das total aus der Bahn geworfen. Und mit früher meine ich wahrscheinlich noch vor einem halben Jahr oder einem Jahr hätte mich das total runtergezogen und ich poste nie wieder was und warum greift er mich jetzt persönlich an und direkt wieder, ne? Und da war so schon, muss ich sagen, erstmal so, wow, okay, krass. Und aber es war sehr respektvoll geschrieben. Ne? Das führt natürlich auch viel dazu. Hätte er mich jetzt irgendwie beleidigt oder so.
Ja gut.
ja gut, aber bleibt ja nicht aus.
Verstehe ich total.
In sozialen Medien.
Ja.
Und es hat mir die Chance gegeben, aber selber nochmal drüber nachzudenken. Ich habe ja dann auch mit einer sehr langen Nachricht geantwortet, wo ich auch, war auch da, habe ich dann gemerkt, ich bin immer noch so in diesem gerade Analyseprozess für mich drin, ne? So verkopft. Muss ich mich jetzt rechtfertigen? Rechtfertige ich mich jetzt
nicht
gerade?
So dieses, was man bei anderen immer sieht, so die tippen jetzt irgendwas und schicken es einfach ab, sondern
im Flow,
man tippt so,
ja,
löscht und, wieder was vielleicht.
Ja, genau. Weil ich da schon, und dann auch ich ja, ne, ich möchte nicht Recht haben und so, was ja auch ein Thema ist, was ich früher ganz oft hatte, mit diesem Recht haben wollen. Und da habe ich einfach gesagt, hey, nee, habe ihm den Kontext erklärt, warum ich das gepostet habe. Wie ich das sehe, habe gesagt, ich kann auch gerne noch näher auf das Zitat an sich eingehen, was ich damit verbinde, spielt es aber erstmal keine Rolle. Und dann hat er auch sehr nett zurückgeschrieben, hey, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, beantwortet, kennt man ja so nicht und das
cool,
ist sehr,
voll gut.
Sehr respektvoll ist.
Cool.
Und ja, mich interessiert auch, wie siehst du das, warum siehst du da kein Neid drin in der Aussage von Lars? Und dann habe ich darauf nochmal geantwortet.
Hammer. Voll geil. Mega.
Und da ist auch schön zu sehen, dass es total wichtig ist, in Diskurs zu kommen und nicht einfach zu sagen, was ist denn das für ein Spinner, der redet ja nur aus dem Neid. Mhm. Ne? Hätte er einfach für sich so denken können, tut das so ab. Voll. Sondern er fragt, das finde ich gut.
Ja, auf jeden Fall.
Fragt, hey, und dem anderen eine Gelegenheit gibt, das, was heißt, zu erklären, aber zu sagen, hey, warum habe ich das
einfach
so und so gemacht?
Soziale Medien für das zu nutzen, ja, wofür sie ja da sind.
Ja.
Soziale Interaktionen.
Und was total schön zu sehen war, ist das Thema mit der subjektiven, der objektiven Wahrheit. Ne, dass ein Satz von der einen Person so interpretiert wird, von der anderen Person so. Mhm. Und das ist total spannend, dass sich das, weil wenn man das Prinzip für sich so verstanden hat, kannst du viel besser andere Situationen entschärfen. Also bilde ich mir zumindest ein, weil du viel mehr auf den anderen eingehen kannst und sagen, hey, okay, verstehe ich, du bewertest das jetzt aus deiner Brille.
Ja.
Aber guck mal, meine Brille ist die und die. Das ist ja klassisch in Bankgesprächen beispielsweise so. Ne? Mhm. Hey, das ist die Brille des Unternehmers. Ich sag jetzt mal klischeehaft, Wertfreiheit.
Mhm.
Brille der Banker oder des Bankers, der Bankerin, eher Sicherheit.
Ja.
Mhm. Und dann bewertet Macht sie Sinn. Etwas aus ihrem Wert heraus, Sicherheit. Und dass man da sich mal aufeinander zubewegt und den Diskurs geht, finde ich da schon cool. Wenn man das mal so verstanden hat, kann man auch ganz gut moderieren und so.
Ja,
ohne gleich ausflippen zu müssen. Früher wäre ich wieder ausgeflippt.
Mhm.
Also verbal, weil ich mich wieder angegriffen fühle, missverstanden fühle und so weiter und so fort.
Mhm. Voll gut, voll schöne Situation. Das freut mich
voll. Aber es ist echt noch, ich glaube, ich habe da noch einen guten Weg vor mir.
Aber du machst ihn. Das ist das Wichtigste.
Ja, danke. Ja, loslaufen, wie immer.
Voll. Wir sind fortgeschritten in der Zeit schon. 23 Minuten meintest du, ne?
Ja.
Optimalerweise. Wir haben noch 40 Sekunden.
Geil.
Und eine Frage ist noch offen.
Arsch oder Titten? Was?
Gott. Und zwar die letzte Frage, und das ist jetzt leider auch eine relativ schwierige Frage. Was ist dein wertvollster Marmeladenglas-Moment? Weißt du, was das ist?
Nee.
Das ist
irgendwas
quasi
konservieren?
Genau, also eine Erinnerung, die du gerne konservieren würdest und dann immer wieder aufmachen kannst, wann immer du möchtest und dich daran zurückerinnern kannst. Was wäre für dich der wertvollste Moment?
Als ich das erste Mal meine Tochter auf den Arm hatte und sie mich angeschaut hat. Das war ein so krasser Moment.
Boah.
Dieser Blick war unfassbar krass.
Glaube ich sofort.
War unfassbar krass. Und ich bin so dankbar, dass ich da mit vor Ort war. Weil das war echt, also der Blick, den würde ich wirklich gerne konservieren.
Ja, ich glaube, das kann man sich gar nicht. Also, wenn man nicht Vater ist, glaube ich, kann man sich das gar nicht vorstellen. Gar keine Form. Einfach weil das ja
crazy. Also das, boah, wirklich, schön. Also Gänsehaut.
Mega.
Also im positiven Sinne. Das ist wirklich so wunderschön gewesen.
Toll. Mega. Cool. Dann haben wir's.
Geil.
Ich danke dir vielmals.
Ich habe mir nämlich mal eine Frage gestellt, über die wir in letzter Zeit häufiger mal gesprochen haben und ich dachte, du willst vielleicht die der Welt auch mal mitteilen. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, wie stellst du dir deinen perfekten Ruhestand vor und wo?
Meinen perfekten Ruhestand?
Ja.
Also jetzt noch lebend oder wo ist die Connection zu Grabstein?
Gar nicht. Das war jetzt vielleicht übertriebene Connection, sondern tatsächlich.
Also auf meinem Grabstein, wenn ich eine haben würde, ich weiß, war nicht deine Frage, aber wir müssen die 23 Minuten füllen.
Alles klar. Wer hätte das gedacht?
Würde einfach nur Danke stehen.
Mhm.
Genau. Aber eigentlich möchte ich eine Seebestattung.
Geht jetzt mittlerweile. Gab's jetzt in Hessen gab es jetzt ein Urteil, du darfst jetzt irgendwie in Hessen die Asche in die Flüsse da reinhauen und die Urnen vielleicht sogar mit nach Hause nehmen. Das wollen die vielleicht deutschlandweit dann durchführen. Dann kannst du auch eine Seebestattung machen in Deutschland.
Ja. Da gibt's doch diesen Film mit der Urne, wo die dann so ausgeleert wird und als Blumenvase verwendet. Egal. Naja, auf jeden Fall. Ich würde das natürlich nicht in die Fulda schütten wollen. Also meine eigene Asche. Ich selber schon gar nicht. Wäre auch creepy. Wenn an der Ostsee, das beantwortet aber direkt die nächste Frage auch von dir, deine eigentliche Frage. Mein Ruhestand, also ich habe erstmal Probleme mit dem Wort Ruhestand.
Ich weiß, deswegen habe ich es bewusst gefragt.
Würde ich so nicht formulieren, also zumindest so nicht, wie wahrscheinlich gängig Ruhestand definiert wird, weil ich gar nicht genau weiß, wie es definiert wird, aber ich stelle mir ab den nächsten, sag mal, 5 Jahren angerechnet, auf jeden Fall eine lange Phase an der Ostsee vor, mit einem umgebauten Bauernhof, der zu einer Begegnungsstätte für Unternehmende, gründende Menschen, was auch immer wird.
Mhm.
Und stell mir das so vor, dass tatsächlich ein bisschen, ich weiß, alle, die mich kennen, werden jetzt sagen, okay, wo hast du das gelesen? Schon so ein Selbst, auch mit so ein bisschen Selbstanpflanzen, Selbstversorger-mäßig.
Wäre voll mein Ding.
Mit so Hochbeeten und so weiter und so fort. Und dann muss da so ein kleiner, ich denke mal, das immer auf diesen Höfen so ein Laden sein. So ein
kleiner bisschen, Hofladen.
Hofladen, genau. Ja. Wo es aber auch so ausgewählte Schallplatten gibt, Bücher, Und dann gibt es da irgendwo ein Podcast-Studio, wo dann Marc immer vorbeikommen darf, weil wir dann da die Folgen aufnehmen. Und ich da die Bücher schreibe. Wenn ich dann Nummer eins geschrieben habe, dann werden es mehrere. Ja, sehr gut. Dann kann man von Büchern sprechen. Ja, auf jeden Fall, das ist ganz tief in mir gerade drin. Das Einzige, was mich da schon wieder ein bisschen triggert, ist direkt, du kennst mich ja auch, ist wieder mein Freiheitsding.
Ja.
So ein Ort macht ja dann auch immer, wenn man ihn hat, dann hat man ja ganz oft so, ja, dann müssen wir jetzt auch hin. Das ist so, stelle ich mir das auch vor, ich habe ja kein Ferienhaus irgendwo. Mhm. Aber wenn ich jetzt wüsste, ich habe ein Ferienhaus mir, was weiß ich, auf Ibiza gekauft.
Wo sonst?
Genau. Hätte ich wahrscheinlich immer das Verlangen, nach Ibiza fahren zu wollen, weil jetzt haben wir es ja, dann müssen wir es ja auch nutzen.
Das ist der Grund, warum meine Frau und ich keins haben. Wir haben lange darüber überlegt, irgendwie in Norditalien, weil das traumhaft schön ist, oder in Toskana oder Holland, wie das viele gemacht haben, haben wir gesagt, nein, wir wollen einfach nicht dahin fahren müssen, sondern wir möchten halt lieber die Flexibilität behalten. Und deswegen, das ist ja total konträr zu dem, was du normalerweise hast mit deinem Freiheitsgedanken. Deswegen dachte ich, ich stelle dir die Frage mal, dass du halt wirklich einen festen Ort hast, langfristig, an dem du quasi dir deine Unternehmerkommune oder wie auch immer,
ja,
ist jetzt übertrieben, ist mal, ne, bewusst übertrieben gesagt, da aufbauen möchtest.
Ja, es muss dann tatsächlich so sein, dass es aber trotzdem nicht so ist. Da muss man dann jetzt auch immer sein, weil, wobei, ich muss ja dazu sagen, ich bin jetzt sowieso nicht so der Klobetrotter, der jetzt, ich meine, ich bin zwar viel in Deutschland unterwegs,
ja,
aber ich habe jetzt nicht offensichtlich so das Verlangen, irgendwie groß in meinem Ausland unterwegs zu sein. Ich bin ja viel an der Ostsee.
Ja. Ja, genau. Und deswegen, also das heißt, Ostsee, ein Hof für dich. Und Ruhestand heißt ja für viele Leute, dass sie einfach aufhören, irgendwas zu tun.
Auf gar keinen Fall.
Genau, deswegen, das war nämlich die Frage, ein Ruhestand per se wird es bei dir also nicht geben, sondern nee, in die Richtung, du wirst immer die Sachen machen, auf die du Bock hast und nicht so klassisch in Rente gehen quasi.
Ja, genau. Ist auch die Frage, ich meine, ich kann jetzt noch nicht sagen, auf was ich in 5 Jahren Bock habe.
Ja, klar.
Aber es wird das sein, worauf ich dann Bock habe. Ich habe ein total cooles Bild gehört.
Ja.
Ich habe einen Podcast auf dem Weg hierher gehört von Hotel Matze, habe ich ja schon oft empfohlen, den Podcast, da war Steffen Hensler zu Gast. Und das war so geil. Der hat so ein schönes Bild gemacht, wie er das Leben sieht. Und zwar, wenn man sich eine Sanduhr vorstellt, dann ist unten das, also was schon durchgetröpfelt ist, ne, das ist die Vergangenheit. Oben der Sand, der da ist, ist die Zukunft. Und die meisten hängen ja irgendwie fest in der Vergangenheit. Ach, hätte ich doch mal dieses und jenes gemacht. Oder haben Zukunftsängste und machen sich Sorgen, ja, wie wird meine Zukunft aussehen? Und viele sind aber nicht in diesem, wie heißt das, Trichter drin, wo das so durchrieselt. Ja. Und das ist ja quasi, eigentlich ist das Leben, das jetzt.
Die Gegenwart, ganz genau.
Wo die Sachen vom Leben auf dich drauf fließen.
Mhm.
Und du nimmst sie halt einfach an, die kommen und bist absolut im Jetzt, bleibst weiter neugierig und machst das, worauf du Bock hast. Fand ich ein cooles Bild von ihm.
Total cooles
Bild. Das ist eine richtig geile Folge auch.
Habe ich ihn, ist das derjenige, der früher Super Ritchie gemacht hat?
Steffen Hensler ist der Koch.
Nein, Steffen Hensler ja, aber ich meine mit Matze, also der Podcaster.
Hotel Matze weiß ich nicht.
Hotel Matze ist das, klar, weil ich habe gestern mit meiner Frau hier, weiß ich nicht, Steffen Hensler, da Vox, dieses Abendding, und da war Uli Hoeneß mit dem Matze, der früher das gemacht hat, die haben auch einen Podcast zusammen, das hätte jetzt gepasst, weil der auch bei Steffen Hensler halt zu Gast war gestern.
Ah, okay.
Das hätte den Kreis dann geschlossen, aber
ich kenne Super Ritchie nicht, aber...
Okay.
Das Matze Knopf.
Entschuldigung, okay, dann passt das gar nicht. Wäre nur ein lustiger Zufall gewesen, weil meine Frau gestern von dem Podcast von Matze erzählt hat.
Ah, okay.
Aber halt nicht dann ein anderer. Okay.
Ja.
Okay, also ja, schöne Zukunftsmusik, würde ich sagen.
Absolut.
Genau, also raus aus dem Kassel.
Raus aus Kassel, das wäre aktuell aber auch der einzige Grund, warum ich Kassel verlassen würde.
Ja, weiß ich ja. Ja, genau. Sonst liebst du die Stadt ja einfach. Ne?
Absolut.
Ja, ich habe noch 2 andere Fragen mit. Frage Nummer 2 schließt so ein bisschen an eine Frage an, die du mir mal gestellt hast. Mhm. Du hast mich mal gefragt, was die glücklichste oder der glücklichste Moment oder die glücklichste Phase in meinem Leben war. Und ich habe da mit einem Experten drüber gesprochen, oder auch mal, ich fand die Frage eigentlich ganz cool, und er hat gesagt, ja, in 20 Jahren stellt ihr euch eine andere Frage, und die wollte ich dir jetzt nämlich mal stellen. Nicht, was ist die glücklichste Phase in deinem Leben gewesen, sondern was ist die sinnhafteste Phase in deinem Leben gewesen? Das ist nämlich etwas, was sich viele Leute, die eher in Richtung 60, 70, 80, also eher in Lebensabend gehen, fragen.
Ja.
Und nicht unbedingt Glück, sondern Sinnhaftigkeit.
Ja, jetzt muss ich gerade mal drüber nachdenken, wie ich für mich Sinnhaftigkeit definieren würde.
Ja.
Aber ist es nicht der Sinn, glücklich zu sein? Also würde ich das schon mal für mich beantworten.
Ja.
Und glücklich bin ich jetzt persönlich, wenn, das merke ich immer wieder, im Moment gelingt mir das leider nicht so gut, Weil Leben sind ja immer Wellenbewegungen.
Absolut.
Das Leben so zu nehmen, wie es ist. Also zu akzeptieren, die Situation so, wie sie kommen und wirklich nicht zu bewerten, sondern einfach nur zu akzeptieren. Und das ist für mich Glück. Deswegen ist auch die Frage, die ich damals gestellt habe nach, ne, was ist die glücklichste Phase, eigentlich immer der jetzt, der Moment jetzt sollte der glücklichste.
So habe ich es dir beantwortet, wenn du dich erinnerst.
Moment sein.
Ja.
Und zurück zum Sinn, was ist, ich würde da tatsächlich keinen Unterschied machen. Ich weiß gar nicht, wurde mir die Frage auch mal gestellt im letzten Marathon.
Sinnhaftigkeit, ich persönlich habe sie dir nicht gestellt.
Und auch glücklichste. Ist immer noch, mir kommt immer das Bild vor Augen, ich Esel nennt sich immer zuerst, mit Freunden, ja. Freunde und ich,
ja.
In der Goethe-Anlage beim Basketballspielen, einfach nur im Hier und Jetzt zu sein und einfach nur zu spielen, den ganzen Tag. Von der Schule kommen, Scout-Rucksack in die Ecke.
Wir haben kaum noch Leute Scout.
In die Ecke geknallt, raus, runter in die Goethe-Anlage, ist auch schon in Kassel. Wir haben damals direkt gegenüber von dem Basketball-Court gespielt und einfach nur Basketball spielen, sich keinen Kopf, um irgendwas zu machen, außer vielleicht, wo kann ich die Hausaufgaben abschreiben für den nächsten Tag?
Im Bus immer. Also, wo hab ich's gemacht?
Im Bus ganz hinten. Das Ding ist nur, die Schule war auch direkt gegenüber.
Das ist schlecht.
Also ich musste nur über die Straße laufen, was dazu geführt hat, dass ich immer lange schlafen konnte. Das fand ich wirklich, ist einer der schönsten und glücklichsten Momente im Leben. Und eigentlich, damals hat man ja nicht so drüber nachgedacht, oder ich zumindest nicht.
Natürlich nicht, ja.
Wäre es auch der sinnvollste Moment gewesen, weil ich da schon hätte erkennen können, wie geil es ist, einfach nur im Moment zu sein.
Ja.
Und was das für ein wertvolles Gut ist. Und was total crazy war, ich war vor 2 Wochen, bevor ich an die Ostsee gefahren bin, nochmal Basketball spielen. Hast du dir erzählt, wo ich mir den Rücken so gezerrt habe?
Ja.
Wollte eigentlich mit Ivan schöne Grüße Basketball spielen gehen, kam aus dazwischen, habe überlegt, gehe ich alleine, war schönes Wetter, bin ich alleine Basketball spielen gegangen, habe da so ein bisschen auf den Korb geworfen, Goethe-Anlage, war wieder voll. Und ich kenne ja im Normalfall keinen mehr. Und ich denke ja ganz oft, ich kenne keine Leute, weil mein Gedächtnis irgendwie so ein bisschen...
Aber mich hast du noch erkannt.
Dich habe ich noch erkannt.
Okay, ja.
Und auf jeden Fall merkte ich, wie die auf dem Feld neben mir halt Mannschaften hatten, gespielt haben und so. Und dann sind so 3 Dudes da so rumgelaufen, die offensichtlich noch Leute gesucht haben, die mitspielen. Und dann kam einer auf mich zu und meinte so, hey, hast du Lust mitzuspielen? Und guckt mich in einem Moment so an und meinte, ey, krass, Thorsten, das bist ja du.
Mhm.
Und ich so, oh krass, das bist ja
du?
Wer? So, ja. Und ich so, sorry, tut mir echt leid. Ja, nee, nicht schlimm, ich bin Patrick, weiß nicht, ob der Name ist, egal. Bin Patrick und von früher und das ist so krass. Ich habe gerade meinen zwei Freunden von dir erzählt, dass du hier früher mal gespielt hast und wir zusammen gespielt haben. Du bist ja hier so eine Legende in der Goethe-Anlage und immer Dunkings und so. Und ich dachte mir noch, krass, also das Erste, was die Leute mit mir verbinden, ist Legende, schon seltsam. Mhm. Und Dunkings, also ich habe gedankt früher tatsächlich.
Okay, krass, mit einem Trampolin unten drunter?
Nee, tatsächlich so, okay. auch gegen Mitspieler und so.
Okay, ja.
Gegen Nana mal. Der Rapper, der hat mal nach einem Konzertauftritt in New York in Kassel, hat der uns in der Goethe-Anlage gespielt, egal.
Mhm.
Es war so ein 90er-Jahre Euro-Dance-Dude auch.
Ja, okay. Das sagt mir nichts.
Naja, auf jeden Fall. Und das hatte mich auch wieder an diese, das war also diese Hochzeit, wo dieses Unbeschwerte in der Goethe-Anlage, das war echt nice.
Also würdest du sagen, Sinnhaftigkeit ist auch gleich Leichtigkeit?
Gelassenheit, ja.
Gelassenheit. Ja, spannend.
Akzeptanz vor allem. Ich würde es immer mit beantworten, fällt mir meistens nicht ein, aber jetzt gerade einfällt, ich würde es immer mit Akzeptanz und keine Bewertung. Also nicht Scheißegal-Haltung.
Ja, klar, natürlich nicht.
Aber es zu nehmen und gucken, was kann ich daraus jetzt Geiles machen, weil das ganze Leben ist einfach ein Abenteuerspielplatz und
ja,
es macht so viel Spaß, diese Möglichkeiten zu nutzen.
Ja, dann machen wir das doch. Jetzt hier im Moment.
Jetzt hier im Moment.
So, eine dritte Frage, eine leichtere. Wenn du ein Musikinstrument lernen könntest oder beherrschen wollen würdest, welches wäre es? Und
ja.
Was hindert dich daran, es zu tun? Weil du bist ja total, Musik ist ja voll deine Passion und du stehst ja total auf Hip-Hop, auf alle Allgemeinmusik, das gibt dir ja so viel. Und ich wundere mich immer bei dir, warum du so gar nicht selber in die Musik, also klar, du machst einen DJ und solche Sachen, aber warum du nicht selber in mal was reingehst, um Musik selber zu machen, weil das ist auch ein unheimlich erfüllendes und tolles Gefühl. Und deswegen war meine Frage mal nach einem Musikinstrument oder was auch immer. Und warum nicht? Und warum nicht jetzt noch?
Ja. Das, was man jetzt gar nicht macht, erstmal eine Gegenfrage. Spielst du ein Musikinstrument? Oder? Ja. Echt krass.
Gut, dass du warst auch noch nie bei mir zu Hause. Ja, klar. Also ich beherrsche das Klavier.
Ich beherrsche das Klavier?
Ich bin tatsächlich ganz gut auf dem Klavier. Okay. Ich habe mit 6 Jahren angefangen, bis ich 18 war, regelmäßig Unterricht, Jugend musiziert und den ganzen Scheiß mitgemacht. Also sehr viel klassische Musik. Habe dann auch verschiedene Musicals begleitet, so in der Schule und solche Sachen immer. Also das war immer ich. Dann musste ich 2 Instrumente lernen, weil mein Vater als Pastor gesagt hat, ihr müsst 2 Instrumente lernen. Da bin ich, früher war ich sauer deswegen und dann war ich im Nachhinein aber sehr glücklich drüber, weil das total viel auch einem geben kann. Da kann man total abschalten, vom Kopf frei sein, auch diese Leichtigkeit fühlen. Klavier habe ich gelernt mit 6, dann mit 10 Jahren Trompete, weil eben Posaunenchor in uns in der Gemeinde wurden noch Leute gebraucht. Dann Posaune noch dazu, weil damals einfach ein Posaunist fehlte und ich recht musikalisch war, habe ich das mitgemacht. Und dann mit 15, 16 bin ich so ein bisschen in die Rebellphase bei meinen Eltern gegangen und da
E-Gitarre
und Bass und Riesenverstärker und Metalhead und ab geht's, genau.
Okay.
Also ja, so ich würde sagen 5 bis 6 Instrumente rudimentär, 2 sehr gut, ja.
Gut, ich habe mir ein bisschen Zeit gegeben zu überlegen,
bitteschön.
wie ich diese Frage beantworte. Da gibt's mehrere Antwortmöglichkeiten drauf. Kannst dir deine aussuchen, die dir am besten
kann Marc machen. Ja.
Ich finde das so geil. Genetik ist so eine Rap-Gruppe, die eigentlich relativ harten Rap, würde ich mal sagen, machen, würde ich sagen. Die tragen auch so Masken, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ich kenne nur Crow von der Mittenmaske und Sido von früher.
Und die haben aber, habe ich auch lange Zeit später erst festgestellt, dass die auch richtig coole Lyrics haben. Also sie sind auch sehr, ich will es nicht sagen spirituell, aber viele so Messages, coole Messages mit drinne. Und die werden natürlich ganz oft gefragt in so langweiligen Podcasts, warum tragt ihr eigentlich eine Maske? Und die sagen immer, ja, wir erzählen immer mal eine andere Story. Ja, ihr könnt euch dann eine aussuchen, die euch am besten gefällt. Also zurück zum Musikinstrument. Zum einen ist es so, ich habe ganz viele Sachen angefangen zu machen, wenn ich mal wirklich mich zurückerinnere, weil Leute mich gefragt haben. Ich habe es in meiner anderen Podcast-Folge erzählt, jetzt kürzlich glaube ich auch erst. Ich war selten der den Anstoß gegeben hat.
Mhm.
Ich habe nicht gesagt, hier, lass uns mal loslegen, lass uns mal selber Partys machen oder lass uns mal eine Marketingagentur gründen oder was auch immer. Ich wurde immer gefragt, ob ich mitmachen möchte.
Mhm.
Und war dann auch immer ready und habe gesagt, weil meine Neugierde und so weiter, klar, geil, mache ich. Und es definierte einem ja immer so das Umfeld auch. Ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der jetzt irgendwie Musikinstrumente gespielt hat. Also von daher kam da kein Impuls. Hinzu kommt, dass ich immer, sorry jetzt an alle, und ich habe jetzt Abi-Treffen in einer Woche, 30 Jahre.
Gott,
ich fand's immer wack, die Leute, die an irgendwelchen Lagerfeuer saßen und Gitarre gespielt haben.
Ja, verstehe.
Das hat mich, glaube ich, schon immer so abgeturnt, dass ich hatte aber auch keine Intention jetzt da, irgendwie ein Musikinstrument. Hinzu kommt Schlüsselkind, also erzähle ich jetzt nicht irgendwie, oh, wie traurig.
Mhm.
Ich hatte keinen Elternteil, der mich jetzt irgendwie groß gepusht hat, irgendwas zu tun, was ein Riesenvorteil ist, weil ich konnte machen, was ich wollte.
Hat Vor- und Nachteile, ja.
Hat Vor- und Nachteile, klar, aber ich hatte jetzt keinen, der gesagt hat, guck mal, wäre doch vielleicht mal ganz cool, ein Instrument zu spielen. Und zurück zum Hip-Hop. Ich mag total, oder andersrum, ich mag es auch, wenn Artists mit Liveband auf der Bühne sind, finde ich immer geil.
Ja.
Aber noch lieber mag ich diese rohe Form von Hip-Hop.
Ja.
Ein MC, ein DJ und die Hip-Hop-Musik selber früher bestand ja nur aus Sampling.
Mhm.
Da musste ja keiner irgendwie ein Instrument spielen, weil es wurden coole alte 70er, 60er, was auch immer, wurde gesampelt. Und das ist irgendwie, es hat sich scheinbar bei mir so verfestigt, dass ich nie wirklich die Intention gehabt habe zu sagen, ich möchte jetzt ein Musikinstrument lernen. Wenn ich eins lernen wollen würde, dann wäre es Saxophon.
Geil, ja.
Weil Saxophon fand ich schon immer geil, finde ich auch im Hip-Hop, finde ich es total geil.
Durfte ich nicht, wollte ich.
Ah, okay.
Ja, voll geil.
Und Klavier, muss ich sagen, finde ich auch sehr geil, weil ich auch riesen Jamie Cullum-Fan und so bin. Und gerade auch Rap mit Klavier ist immer nice. Und ich würde jetzt, wenn du mich fragst, aber machst du es nicht einfach, würde ich sehr gleich, entweder würde ich die Ausrede finden, wann soll ich das noch machen, ich habe keine Zeit. Oder ich bin sowieso total unmusikalisch. was ich immer als Ausrede nehme dafür, weil es wäre viel naheliegender, warum ich nicht anfange zu rappen. Also es will wahrscheinlich keiner hören, aber für mich wäre es viel naheliegender.
Genau das ist das Thema. Ein Instrument kann auch dein, Entschuldigung, Instrument kann auch deine Stimme sein.
Ja.
Warum, wenn du sagst, du bist unmusikalisch, geh doch einfach mal zu jemandem hin, der das kann, der dir vielleicht dabei hilft, dann selber zu rappen. Wo ist das Problem? Also das meine ich. Ein Instrument ist nicht immer klassisch das Musikinstrument. Ne? Die Stimme ist ja auch tatsächlich sogar, wenn du dir anguckst, was teilweise Beatboxer machen mit ihr, ist ja völlig verrückt, was die drauf haben. Oder auch Rapper, du musst ja schon deine Stimme extrem gut beherrschen. Das ist eine Technik. Und das wäre ja auch ein Thema. Da wäre ich nämlich, wollte ich nämlich hin mit der Frage. Genau, das wäre nämlich die Frage, da wollte ich hin mit der Frage, warum nicht einfach rappen? Weil ich glaube, du hast so viel auch zu sagen. Und selbst wenn es nur für dich ist, würde dir das, glaube ich, extrem viel geben.
Ja, ich...
jetzt habe ich dich in eine doofe Situation gebracht.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich für mich angefangen, immer mal zu rappen, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, für den 14.11.2025, 3 Jahre Unternehmer-Jam-Session, dass ich rappend auf die Bühne komme.
So geil. Ja, dann musst du jetzt noch schnell jemanden suchen, der dir vielleicht hilft, dass du das besser kontrollieren kannst.
Eigentlich ist das ja egal. Ne? Wenn ich es gemacht habe, habe ich es gemacht.
Ja, oder so. Ja.
Da geht es ja nur das Überwinden.
Natürlich.
Es zu tun.
Ja.
Ja.
Klavier kann ich dir mal beibringen.
Dürf gespannt sein. Ja. Ja, viele DJs sagen natürlich, dass ihr Plattenspieler, ne, auch ihr Musikinstrument, absolut. Das kannst du ja so einsetzen, ne? Wenn du da, also technisch bin ich ja nicht, wenn du da technisch gut bist.
Auf jeden Fall.
Da gibt's ja viele geile Leute, die aus einem Stück quasi ein komplett anderes Lied machen, indem sie es vermixen, juggeln und was ich scratchen, schlag mich tot, neue Vocals drauf.
Habe ich bei einem irgendeinem amerikanischen Sendung so Talkshow gesehen. Da war irgendein ganz bekannter DJ, der einfach nur mit einem Löffel und einer Tasse kurz irgendwie zweimal auf den Tisch, zweimal da drauf, das aufgenommen hat und ein komplettes Lied genau aus diesem, nur daraus gemacht hat. Das war völlig verrückt. Also unfassbar gut, was der aus so einer Kleinigkeit mit einer Tasse, einem Löffel und einem Tisch machen konnte. Und das klang wirklich nach einem Lied, was heute in Charts laufen würde. Das ist echt verrückt gewesen. Nur das war halt immer so das ist immer so die Frage, die mich bei dir immer so umrissen hat. Du bist so im Rap-Game drin, du bist so in der Musik drin. Und ich glaube nicht, dass du unmusikalisch bist. Das glauben viele Menschen von sich selber. Und ich kann dir sagen, meine Mutter hat damals mit uns zusammen angefangen, erst ein Instrument zu lernen. Also als wir alle angefangen haben, dann Klavier mussten wir alle lernen. Wir hatten das, die wir zu Hause stehen. Die hat auch angefangen, das zu üben und zu lernen. Es war ein bisschen härtere Arbeit als bei uns. Als Kind fällt dir aber alles leichter, wenn du mal neue Sachen lernst. Die hat das noch super hinbekommen. Die konnte wirklich gut spielen.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich mal eine Gegenthese dazu gehört. Ich habe das auch immer gedacht und auch, sagt das auch immer, als Kind fällt es einem leicht. Es gibt wohl Studien, die zeigen, dass man als Erwachsener viel einfacher lernt als Kind.
Echt?
Weil du dir Strategien zum Lernen erarbeitet hast, dass du selbst im hohen Alter sehr, sehr gut lernen kannst. Also habe jetzt nicht den Faktencheck gemacht.
Aber das spricht ja noch mehr dafür, es auch einfach mal zu machen.
Absolut. In Verbindung mit der Ostsee.
In Verbindung mit der Ostsee,
aber
genau.
Dinge muss man ja immer sofort machen. Wenn man sagt, nee, mache ich dann in 5 Jahren, genau. dann macht man es sowieso nicht. Aber ich habe ja angefangen. Habe angefangen zu rappen.
Ich bin auf die Kostprobe gespannt. Ich hoffe, ich kriege sie vorher.
Ich habe sogar schon auf dem Handy.
Ja, dann.
Als ich auf der Grimmwelt stand und wieder im Flow war, weil ich stelle mir so richtig vor, wie der 14.11. stattfindet. Und ich bin ja so ein Riesenfan von Intros und Outros und wie kommen Leute auf eine Bühne und was passiert so als erstes. Und da lege ich in meinem Kopf den höchsten Fokus drauf.
Wer moderiert dir das denn dann, dass du auf die Bühne kommst? Du selber oder?
Keine Ahnung.
Okay.
Ein Video.
Alles klar.
Video soll laufen. Okay. Yes!
Super.
Geile Fragen.
So, Thorsten, jetzt drehen wir den Spieß mal um.
Ja. Ja.
3 Fragen an dich. Erste Frage. Hast du schon immer so viel und gerne geredet?
Witzigerweise nein.
Habe ich mir fast gedacht.
Ich war total introvertiert und hatte total Angst, auch vor Menschen zu sprechen. Also Horror für mich war in der Schule, Thorsten, geh mal an die Tafel, halt mal ein Referat. Habe ich mich überall drum gedrückt. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Studenten, der durchs Studium gekommen ist, ohne wirklich eine Präsentation zu halten.
Okay.
Eine musste ich mal irgendwie oder 2 musste ich mal halten, aber nee, habe ich tatsächlich nicht. Also meine Mutter sagt auch als Kind, ich war sehr, sehr ruhig und sehr introvertiert.
Ich habe es irgendwie vermutet.
Und was auch seltsam ist, ich wollte vorhin noch den Gag bringen in der Folge, die wir vorher aufgenommen haben. da haben wir das eben gerade im Vorgespräch gesagt, dass du sagtest, du bist immer ansprechbar, ne? Lass uns miteinander reden und so weiter. Da wollte ich noch den Gag bringen, ja, mit mir kann man nur noch im Podcast reden. Ich bin total schlecht Smalltalk und so weiter. Und ich bin, glaube ich, auch kein guter Kommunikator, wenn man mit mir so, ich sag mal, um die Häuser zieht oder so.
Okay.
Da, so eine gewisse Zeit lang geht das irgendwie und dann, weiß ich, dann rede ich irgendwie nicht mehr so gerne. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wenn ich hier jetzt Podcast, weiß ich nicht, Bühne oder was auch immer, da fällt es mir tatsächlich nicht schwer. Und da mache ich es auch total gerne.
Ja, okay, spannend. Aber ich habe es irgendwie vermutet auch tatsächlich.
Ja, warum?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die Momente so zwischendurch, wenn du auch zuhörst und dann so ein bisschen in dich so versinkst, wenn du Fragen gestellt hast, dann hatte ich so den Eindruck, das ist so eine Pause, die du jetzt brauchst. Und die entspricht mehr deinem eigenen Naturell.
Okay.
So habe ich es gerade so ein bisschen wahrgenommen. Aber spannend auf jeden Fall. Und ja, aber jetzt ist er bisher nicht mehr zu bremsen, wenn das Mic vor dir steht, ne?
Nee, auch wir haben ja teilweise, ich weiß nicht, Marc, was der Rekord war, irgendwie 6 Folgen hintereinander oder irgendwie so, ne? Hab Bock drauf einfach.
Cool. Was war dein Traum, ich sag mal so mit 13, 14, was wolltest du werden? Was machst du da was jetzt in die Richtung oder sind Teile davon wahr geworden? Was war da so deine Vorstellung von dem, was du machen möchtest?
Also 13, 14, da war definitiv mein Traum, Basketballprofi zu werden. Und jetzt kann man schon ableiten, ich mache nichts in der Richtung, außer Michael Jordan Schuhe zu tragen und immer noch ab und zu Basketball zu spielen und Basketball zu verfolgen, muss man ja sagen. Ja,
Europameister Props geworden gerade.
Kann man gar nicht top gut genug geben oder viel genug geben oder wie auch immer. Deutsche Nationalmannschaft. Also, was die geleistet haben. Und ich habe mir das Finale auch angeguckt.
Ich habe leider nichts gesehen.
In voller Länge. Und unfassbar gut, diese Mannschaft. Habe ich schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Also in allen Bereichen, sportlich sowieso. Klar, Weltmeister, Europameister, wäre schwierig zu sagen, sportlich problematisch. Ja. Aber auch wie die menschlich, der Teamzusammenhalt, wie die mit
dem Trainer, auch mit der Situation,
mit dem Trainer
das hatte ich mitbekommen,
umgehen,
auch über so einen
wie
Podcast.
Die mit Herausforderungen umgehen, was Dennis Schröder für ein krasser Leader im positiven Sinne ist und da kann man so viel fürs Unternehmertum sich rausziehen, was wir auch schon
definitiv
mal hatten in einer anderen Folge mit dem Auf und Abs, das hat man als Sportler ja auch immer. Also ich habe dann Basketball im Verein und so gespielt und auch, ich sag mal, auf Leistungsniveau Hessen-Auswahl und so gespielt. Und da hast du ja auch immer Höhen und Tiefen. Und ich hatte damals extrem wenig Selbstvertrauen, war auch sehr ruhig, hatte ich ja gerade schon bei der Frage gesagt. Und bei mir war es ganz oft so, wenn ich gemerkt habe, ich bin nicht im Shooting-Touch drinne, dann habe ich aufgehört zu schießen oder zu werfen. Ne? Dann habe ich eher Pass versucht, andere ins Spiel zu bringen, was als Führungsspieler aber nicht der richtige Weg ist. Und das sieht man an, normalerweise nehme ich da immer Michael Jordan, aber das hast du auch bei Dennis Schröder gesehen. Der hat kein wirklich gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Hat schon gut Pässe und so, aber war überhaupt nicht in seinem Wurf drinne. Mhm. Was ihn aber nicht davon abgehalten hat, einfach weiterzuwerfen. Und er hat ja, wenn du hast das Spiel ja nicht gesehen, aber die ganzen entscheidenden letzten Situationen hat ja alle er gemacht. Er hat die Würfe dann getroffen, die entscheidenden Würfe.
Ja, top.
Er hat den Steal gemacht, er hat den Rebound geholt und das ist halt einfach krass. Ne?
Und dann, wenn es drauf ankommt. Ne?
Ja, und aber dieses Urvertrauen zu haben, genau wie in der Selbstständigkeit, ich habe jetzt eine schlechte Phase, ich weiß aber, wenn ich weiter dranbleibe, wird auch wieder eine gute Phase kommen.
Ja.
Und dieses Mindset, aber ich hatte ja gerade schon gesagt, damals, ich hatte kein gutes Selbstvertrauen und mir hat dann einfach der Mut gefehlt, den entscheidenden Schritt damals zu gehen. Und der entscheidende Schritt wäre gewesen, und das traue dem jetzt nicht wirklich nach, aber so rückblickend betrachtet kann man sagen, die Tür wurde mir aufgemacht. Mir wurde von einem Trainer gesagt oder von mehreren Trainern, du kannst zu uns nach Frankfurt kommen, du kannst zu uns nach Gießen kommen. Das sind die,
ja, Gießen kenne ich, ja.
Ne, mhm. Wo halt Bundesligamannschaften sind, wo halt andere Vereine dahinter stehen, außer jetzt in Kassel. Bin super dankbar und wir hatten jetzt auch wieder ein Treffen mit der, nach 30 Jahren, mit der Mannschaft von damals, auch mit Trainer und so. Das war echt cool, haben da ein bisschen gezockt. Aber mir, muss ich wirklich sagen, mir hat damals der Mut gefehlt,
alles auf eine Karte zu setzen.
Diesen Schritt zu gehen, da kann man natürlich sagen, okay, vielleicht mit 13, 14, aber haben andere auch gemacht, aber ich erkläre es mittlerweile für mich auch selber so. Mir haben auch da so ein bisschen die Role Models gefehlt. Ich kannte niemanden, der diesen Schritt gegangen ist. Und ich meine es jetzt gar nicht irgendwie gegen meine Mutter. Meine Mutter hat das jetzt auch nicht so gepusht, hat gesagt, hier komm, mach das doch, das ist irgendwie eine gute Gelegenheit. Ich habe ihr das wahrscheinlich gar nicht erzählt, dass diese Möglichkeit ansteht. Aber am Ende des Tages, ich habe mich einfach nicht getraut. Kann man jetzt auch sagen, vielleicht war die Leidenschaft einfach dann doch nicht groß genug, weil dann hätte man es vielleicht gemacht. Was aber ein großes Learning für mich daraus ist, ich hatte dann parallel dazu, deswegen habe ich so ein bisschen gezögert mit 13, 14, eine zweite Leidenschaft, das war Hip-Hop, die ich entdeckt habe. Und da war ich zumindest in einem Kreise, wo auch ganz viele waren es jetzt nicht, aber andere auch Hip-Hop entdeckt haben. Und dann ging es da so, die ersten unternehmerischen Schritte zu gehen, eigene Partys zu veranstalten.
Okay.
Da war ich aber nicht der Initiator, sondern es waren andere da, die haben gesagt, komm, ist doch eine coole Idee. Also mir wurde wieder eine Tür aufgemacht. Lass uns doch gemeinsam Partys veranstalten. Da bin ich dann auch durchgegangen und gesagt, ja geil, lass uns das machen. Und das waren wichtige Schritte für mich ins Unternehmertum rein tatsächlich, weil ich da festgestellt habe, okay, macht einfach mal selber Veranstaltungen, guckt mal, was verkaufen wir, haben wir dann mit
wie
so,
geht das mit der Werbung,
geht es mit der Werbung und so weiter. Und das war echt cool. Aber mein Traum damals mit 13 war tatsächlich Basketballprofi zu werden.
Spannend. So, meine letzte Frage von den dreien. Die ist jetzt geklaut. von jemandem, der sie auch geklaut hat. Ich glaube von Rogan, dem bekannten Podcaster.
Ja.
Und zwar von Ben Ungeskriptet.
Ah. Also Rogan hat von Ben Ungeskriptet.
Umgekehrt natürlich. aber finde ich auch einen starken Podcast, höre ich immer wieder gerne rein. Ungeskriptet. Und der geht folgendermaßen, stellt diese Frage auch am Ende, wenn du mit Amnesie aufwachen würdest, morgen und du hättest noch ein Post-it darauf, darfst du dir draufschreiben, was du möchtest, an was du dich unbedingt erinnern möchtest, damit du in dieser Amnesie, wenn du morgen früh aufwachst, dich an das erinnerst, was dir jetzt gerade durch den Kopf geht oder am wichtigsten ist, was würde auf diesem Post-it stehen?
Ja, das ist eine geile Frage. Ich mag total auch den Podcast von Unscripted und Ben. Ich mag auch, wie er Fragen stellt. Ich finde ihn ein mega cooler Host auf jeden Fall. Da ist ja immer ausgenommen, da schreibt man jetzt keinen Namen drauf. Ne? Also
ich glaube, du darfst mal draufschreiben, was du willst.
Ne? Also ich meine, ich hatte es so verstanden, weil total naheliegend wäre, ich möchte mich immer an meine Tochter erinnern. Ne? Ich möchte wissen, dass meine Tochter Ella heißt beispielsweise, damit ich das nicht vergesse und weiß. Aber ich glaube, sowas ist ausgenommen, aber weiß ich nicht. Aber ich gebe mal zwei Antworten. Auf jeden Fall.
Das ist auch schon mal schön.
Möchte auf jeden Fall wissen.
Tief blicken. Das wollen wir ja. Wir wollen ja an dich rankommen, endlich mal.
Möchte auf jeden Fall, ne, dass ich weiß, wer meine Tochter ist. Und im Kontext zu der zweiten Frage würde sonst bei mir draufstehen, bleib mutig.
Sehr schön. Danke dir für die Antworten.
Gerne. Ja.